Hey, hier ist die Sascha. Bevor es gleich losgeht, habe ich eine wichtige Ankündigung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig und man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen, denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Aber Achtung, Achtung! Die Anmeldung ist nur bis 14. Januar möglich. Also, worauf wartest du noch? Reserviere jetzt gleich deinen Platz und starte mit uns gleich richtig fit ins neue Jahr. Also wie wär's? Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Also nochmal, der Link ist Faustformel wie die Faust und die Formel.com/SOS.
Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek und ich spreche zu euch heute aus meiner wohlverdienten Weihnachtspause. Nein, ich habe natürlich so wie viele jetzt Pause, aber ich habe mir gedacht, das neue Jahr steht bevor und bald in den Kinderschuhen. Und da kommt doch bei dem einen oder anderen die Motivation auf, dass wir Neujahrsvorsätze und tolle Pläne fürs neue Jahr schmieden. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch noch vor Weihnachten eine kleine Folge auf, um ein paar Tipps weiterzugeben. Ich helfe jetzt schon seit über 20 Jahren Menschen dabei, ich sage immer, ihr Leben zu verändern, ihr Wunschgewicht zu erreichen. Und es hat natürlich mit Ernährungsveränderungen und Gewohnheitsveränderungen zu tun. Und in dieser Zeit, ich und mein Team natürlich, wir haben sehr viel gelernt, was besser funktioniert, was schlechter funktioniert. Und es gibt auch viele wissenschaftliche Studien dazu. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen mal so eine Neujahrsversätze, wie man sein Leben richtig verändert, Folge mit wirklich geprüften, nützlichen Tipps, wie man es wirklich angeht. Wie wir wissen, das besprechen wir ungefähr jedes Jahr, die meisten, allermeisten Neujahrsvorsätze scheitern viele schon am ersten Tag. Die fanden es eine gute Idee, aber am ersten Tag schon klingt es mühsam, dann lassen wir es wieder. Und die allermeisten spätestens nach 1 oder 2 Monaten. Aber ich möchte ein bisschen über Neujahrsvorsätze hinausgehen. Einfach das, du nimmst dir vor, du willst deine Gesundheit, dein Leben, deine Lebensgewohnheiten verändern. Und was wäre jetzt ein gutes Ziel? Was wäre ein guter Plan, ein schlechter Plan? Woran unterscheidet sich das? Genau. Da gibt es immer diesen schönen Satz, das heißt, ein Ziel ohne Plan ist ein Wunsch. Und das stimmt schon, du sagst, mein Ziel wäre, 5 Kilo abzunehmen. Wenn ich da aber keinen Plan habe für die Umsetzung, wie ich das jetzt Schritt für Schritt angehe, dann wird es nur ein Wunschgedanke bleiben, dann wird es halt nie sich wirklich verändern. Ja, das heißt, wir brauchen schon einen Plan. Aber es gibt wirklich Kriterienunterschiede, was ein guter und was ein schlechter Plan ist. Und vielleicht die meisten von euch haben gehört, ein Plan soll sein, ich habe es extra aufgeschrieben, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Und man muss es aufschreiben. Also spezifisch wäre zum Beispiel, ich nehme 3 Kilo ab oder 5 Kilo ab oder 15 Kilo ab oder 30. Das ist spezifisch. Es ist messbar, wir können das messen, wie viel wir wiegen. Es ist attraktiv oder akzeptiert, heißt es, also ist etwas, was wir haben wollen oder was gesellschaftlich akzeptiert ist. Es ist realistisch, ja. Wenn jemand 10 Kilo zu viel hat, dann ist es realistisch, dass man 5 Kilo abnimmt. Und terminiert wäre jetzt zu sagen, bis Ostern, bis Juni nächstes Jahr. So wird es überall empfohlen, so sollte man sich einen Plan oder ein Ziel zusammenstellen. Und ihr hört vielleicht schon aus meinem Ton, wenn ihr mich länger kennt, dass ich davon ganz, ganz, ganz wenig halte. Und zwar hat es viele Gründe, die wir jetzt der Reihe nach durchgehen werden. Und dazu gehört noch dann, schreib es auf, damit es konkreter wird, dass du das nicht schönreden kannst. Danach dein Ziel, mach es irgendwie öffentlich, also sag es dem anderen, deklariere es, dass du quasi unter Druck bist gesellschaftlich, dass du das einhältst. Oder dann natürlich auch die Empfehlung, dass man sich Hilfe holt, dass wer anderer mitmacht. Das ist eine super Sache grundsätzlich. Aber warum diese Art von Ziel gerade in der Gesundheit und bei der Ernährung nicht funktioniert, hat viele Gründe. Warum Neujahrsvorsätze überhaupt so oft scheitern? Wir sind jetzt euphorisch, das Jahr ist nagelneu und jungfräulich und wir wollen jetzt alles richtig machen. Alles wird anders, unser Leben wird besser. Und dann ist es, diese Euphorie ist halt sehr schwierig im Alltag beizubehalten und dann kippt es halt irgendwann und man überlasst es wieder. Aber was quasi ist ein gutes Ziel, was ein schlechtes Ziel und wie setzen wir es jetzt um? Also, ich habe jetzt bewusst das Gewichtsziel genommen. Da könnte man noch andere Sachen einsetzen, aber Gewicht ist das häufigste Ziel, das ich höre. Ich will bis Ostern 5 Kilo abnehmen. Ich will bis zu meiner Hochzeit, bis zum Urlaub, bis zum Ende des Jahres. Und die Wahrheit ist, und das sage ich als Expertin für Abnehmen, ihr habt nur sehr indirekt Einfluss darauf, wie viel ihr abnehmen werdet. Ihr wisst es selber, wenn man 25 Jahre, also wenn man in den 20ern ist, dann muss man sich eine Woche mal keinen Alkohol, keinen Zucker und hat 1 Kilo weniger. Und mit 45, eine Woche kein Zucker, kein Alkohol, macht wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied beim Gewicht. Das heißt, ein Gewichtsziel zu setzen, hat natürlich auch mit eurer Ausgangsposition zu tun, aber trotzdem auch dann ist es so, dass egal wie diszipliniert ihr seid, egal wie streng, wie genau, wie super euer Programm ist, das ihr durchzieht, ist es nicht jeden Tag gleich. Also euer Körper reagiert jeden Tag ein bisschen anders. Und das heißt einfach, dass man manchmal mehr abnimmt, manchmal steht das Gewicht, manchmal geht es vielleicht sogar ein bisschen rauf, obwohl man total brav unter Anführungszeichen war. Und es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil die meisten Leute sagen, na ja, ich muss ja nur um eine gewisse Kalorienanzahl pro Tag weniger essen, als ich verbrauche. Und dann nehme ich ab. Und es ist dieses berühmte 500-Kalorien-Defizit pro Tag zum Abnehmen. Und es stimmt, aber es ist eine graue Theorie. Weil dein Körper sich anpasst und verschiedene Phasen hat und hormonelle Unterschiede hat und sich eben gegensteuert und dich müder macht. Und deswegen, das ist nicht ganz so linear, wie ihr euch das vorstellt. Und ich habe da mal so das Beispiel, was ich auch oft höre, ist Abnehmen als Leistung. Ja, also es ist vielleicht jetzt ein bisschen ein Gedankensprung, aber oft, wenn bei mir in der Facebook-Gruppe, in unserer Mitgliedergruppe jemand postet, hey, ich hab's geschafft, seit Januar habe ich 10 Kilo abgenommen. Und dann schreibt jemand drunter, wow, was für eine tolle Leistung. Und ich sage, Abnehmen ist keine Leistung. Jetzt Achtung, bleib bei mir, nicht gleich böse werden. Sagen wir mal, wir haben 2 Frauen. Die Jutta und die Martina. Und die Jutta ist 25 Jahre alt, ist Single, ist sportlich und möchte 3 oder 5 Kilo abnehmen. Und die Martina ist 45 Jahre alt, hat 2 Kinder, muss einen Haushalt führen. Das Kinder sind heikle Esser und sie steckt mitten im beginnenden Wechsel. Wenn jetzt die Jutta 3 Kilo abnimmt, weil sich ein bisschen mehr bewegt hat, ein bisschen auf ihre Ernährung geachtet und keinen Alkohol getrunken hat, sind die 3 Kilo die Leistung oder die Dinge, die sie verändert hat? Während die Martina wahrscheinlich viel mehr machen muss, es viel schwieriger ist, es in ihren Alltag einzubauen. Und wenn die 3 Kilo abgenommen haben, ist das die gleiche Leistung? Wo ist hier die Leistung beim Gewicht? Die Leistung ist für mich, jeden Tag, auch wenn es noch so mühsam ist, trotzdem wieder das Frühstück zu essen und trotzdem frisch zu kochen und trotzdem sich bemühen, dass die Kinder auch Gemüse mitessen und trotzdem 3-mal in der Woche Sport zu machen, obwohl es sich zeitlich eigentlich schwer ausgeht. Das ist die Leistung. Und jetzt kommen wir langsam auf das, was ich ein gutes Ziel finde. Ihr habt nicht so viel direkten Einfluss darauf, wie viel ihr jeden Tag abnehmt, aber ihr habt Einfluss darauf, was ihr tut oder nicht tut. Das heißt, viel bessere Ziele sind Ziele, wo ihr sagt, ich möchte zumindest 5-mal die Woche frühstücken oder ich mache 3-mal die Woche, gehe ich ins Fitnesscenter oder ich koche, du hast bis jetzt nie am Abend gekocht, 2-mal die Woche kochst du jetzt frisch. Du kochst schon am Abend, aber mit zu wenig Gemüse, jetzt ist es mit mehr Gemüse. Das sind Ziele, die ihr ganz konkret in der Hand habt und die ihr beeinflussen könnt. Und das mit dem Gewicht passiert dann indirekt und ich habe 2 Beispiele, die ich dann immer verwende dafür. Und das eine ist, dass ich sage, das ist so, als würdest du dir vornehmen, nächstes Jahr möchte ich meine Haare schneller wachsen lassen als letztes Jahr. Jetzt gibt es wahrscheinlich indirekt Dinge, die man machen kann, dass der Haarwuchs, solange er nicht irgendwie hormonell eingeschränkt ist, unterstützt wird mit ausreichend Proteinen, Vitaminen, Mineralien. Aber ob das jetzt genau 4 Millimeter in der Woche sind oder 6 Millimeter in der Woche oder was immer Haare so wachsen in der Woche, darauf habt ihr nur sehr, sehr indirekt Einfluss. Oder vielleicht ein besseres Beispiel ist Blutdruck. Sagen wir, du hast einen leicht erhöhten Blutdruck und der Arzt sagt, bevor wir Tabletten nehmen, sollten Sie jetzt was tun, um den Blutdruck zu senken. Jetzt ist es kein gutes Ziel zu sagen, jede Woche senke ich meinen Blutdruck um 2 Punkte. Es ist 140, nächste Woche ist er 140 zu, sagen wir mal, 100. Nächste Woche ist er 138 zu 98, dann ist er 136 zu 96. So funktioniert der Körper nicht. Und beim Blutdruck ist euch das total klar. Und sobald wir über Fettgewebe reden, tun wir so, als wären die Leute selber schuld. Als wäre es eben eine bewusste Entscheidung, die mit Disziplin zu tun hat. Und wenn du 500 Kalorien jeden Tag einsparst, dann nimmst du in der Woche eben ein halbes Kilo ab. Und wer das versucht hat, weiß, dass es eben nicht ganz so funktioniert. Und ich kann euch aus vielen, vielen, vielen tausend Beispielen sagen, dass man manchmal in einer Woche sind plötzlich 2 Kilo weg, was eigentlich von der Kalorienanzahl gar nicht gehen würde. Und dann steht das Gewicht aber eine Zeit lang. Und vielleicht geht es sogar ein halbes Kilo rauf. Und plötzlich geht es 3 Kilo runter. Und alles, was ich euch sagen kann, ist, wir sind ein biologisches System, das ein bisschen so wie eine Art Quantensprüngen funktioniert. Das geht nicht linear. Ja, wir sind das adaptiert sich, das passt sich an, es hat Veränderungen. Und deswegen macht euch bitte, bitte, bitte kein Gewichtsziel. Ja, natürlich ist es ein schönes Ziel zu sagen, ich möchte mittelfristig auf unter 100 Kilo kommen oder unter 70 oder was immer euer Ziel ist. Aber das heißt nicht, dass euer Zwischenziel ist, nächste Woche um 1,3 Kilo weniger zu wiegen. Und euch dann vor allem total frustrieren zu lassen, wenn ihr auf die Waage steigt. Nämlich nicht in der ersten Woche, weil da wird auch ein bisschen Wasser weggehen, da geht es meistens schneller. Dann denkt sich, super, 1,3, was ist das Ziel? Wir haben 1,8 geschafft. Und in der nächsten Woche steht das Gewicht oder geht ein bisschen rauf und dann sind es nur noch 1,5 statt 1,8 und ihr sagt, es hilft alles nichts, ich bin eine Versagerin, ich schmeiß den Krempel hin. Ja, ihr sollt das Gewicht tracken, dazu kommen wir noch, aber das Ziel ist ein anderes. Das Ziel ist jeden Tag frühstücken, Gemüse, die Faustformel, kein Zucker, nicht nach 20 Uhr essen, was immer eure individuellen Ziele sind, aber Dinge, die ihr total unter Kontrolle habt. Okay. Also natürlich ist eben dieses 2 Portionen Gemüse mehr pro Tag ist realistisch. Was das Nächste, was schon gut ist, ist, das ein bisschen zu tracken, also ein Tagebuch zu haben, es irgendwie zu verfolgen, aufzuschreiben. Und es hat verschiedene Gründe. Erstens einmal weiß man einfach, dass Menschen, die sich regelmäßig wiegen, mehr abnehmen und weniger zunehmen, vor allem als Menschen, die das nie tun. Also es ist schon, wir wissen aus der Wissenschaft, was man beobachtet, verändert sich, das ist ein Gesetz. Und das gilt auch fürs Gewicht, aber es geht übers Gewicht hinaus. Weil ich eben, ich habe es jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt, merke, wie oft sich gerade Frauen, also meine Teilnehmerinnen sind überwiegend Frauen, sich davon frustrieren lassen, weil eben sie waren brav, also sie haben ihrer Meinung nach alles richtig gemacht und dann zeigt die Zahl auf der Waage eben nicht das an, was sie sich erhofft hatten. Und dann gibt es die andere Woche oder Monat, wo sie vielleicht gar nicht so streng waren und plötzlich ist mehr runtergegangen. Und weil es eben so indirekt ist, kann es sehr frustrierend sein. Trotzdem bin ich dafür, dass wir es beobachten und mitnehmen. Aber das ist eben nur eine der Variablen, die wir einfach beobachten und auch mitnehmen. Ganz wichtig ist, dass ihr die Sachen trackt, die ihr euch eigentlich vorgenommen habt. Also kreuzt an oder tragt ein oder schreibt auf, wie oft habt ihr gefrühstückt geschafft von den 5 Mal, die ihr euch vorgenommen habt oder Gemüse zu essen. Alles diese Dinge. Weil je länger dann diese Liste wird und sagst, schau, so viel, so lange habe ich das schon durchgehalten, umso eher hält man es auch für die Zukunft, macht man es auch für die Zukunft weiter. Da kommt noch was anderes dazu. Also wie gesagt, den Frust von der Waage kenne ich, weil ich eben schon sehr lange jetzt Abnehmprogramme mache. Und dann hat es mir immer ein bisschen leid getan, dass eben meine Teilnehmerinnen sich so bemühen. Und dann sind sie frustriert. Und nach 2, 3, 4 Wochen, wenn dann eben der erste Anfangserfolg nicht mehr ganz so schnell weitergeht, dann sind sie oft kurz davor, dass sie den Krempel hinschmeißen. Und dabei verändert sich so viele andere Sachen auch, die man aber eben nicht so bewusst wahrnimmt. Und aus dem Grund, ist einer der Gründe, haben wir die sogenannte Helga entwickelt. Helga steht für Hunger, Energie, Laune, Gier oder Heißhunger und A steht für Ausruhen oder Schlaf. Und dann kommt noch V für Verdauung dazu, also eigentlich Helga V oder Helga die 5. Und das ist ein Punktesystem, ein Fragebogen, wo man so ein bisschen messen kann, wie verändert sich denn meine Energie, mein Schlaf, mein Heißhunger und alle diese Dinge. Und dann kriegt man den Punktewert. Und dieser Punktewert, dann sieht man eben, wie sich der verändert. Das heißt, vielleicht ist am Gewicht nicht viel weitergegangen, aber plötzlich ist die Helga nicht mehr 45, sondern 75. Und das spürt man auch im Alltag, weil es ein Unterschied ist in der Energie und wie es dir geht. Und du brauchst jetzt nicht unser Punktesystem, aber wir verlinken es euch gerne. Es gibt eine kostenlose Version und die ausführlichere Version für unsere Teilnehmerinnen. Wir verlinken euch die gerne. Aber schreibt einfach auf, deine Stimmung, deine Energie, deine Müdigkeit oder wenn du vielleicht Haut hast oder sagst, ich habe eher trockene Haut oder raue Haut oder wie auch immer und schreibt ein bisschen mit, was sich verändert, wie es euch geht. Ja, weil ich merke dann, ich sage immer, vielleicht wirst du nicht jeden Tag ein bisschen dünner, auch wenn du das möchtest, aber vielleicht wirst du jeden Tag ein kleines bisschen gesünder. Und Gewicht folgt der Gesundheit. Das heißt, ein gesunder Körper hat ein normales, gesundes Normalgewicht. Das heißt, je gesünder ihr allgemein werdet, je mehr die Entzündung im Körper reduziert, je mehr ihr die Signale im Körper repariert, umso mehr wird das Gewicht dann auch folgen, wenn auch nicht vielleicht jeden Tag im gleichen Ausmaß. Ja, keine Sorge, es folgt. Deswegen schreibt unbedingt so ein bisschen mit, aber nicht nur das Gewicht, aber auch das Gewicht. Ganz wichtig beim Wiegen, wir haben es eh schon ein paar Mal besprochen, ist, nehmt bitte nicht das tägliche Gewicht als Maß aller Ziele, weil das eben sehr schwanken kann. Das kann nach oben und nach unten locker mal um 1 Kilo, 1,5 Kilo schwanken. Das heißt, es ist normal, dass man einmal 60 und am nächsten Tag 61,5 wiegt. Ja, das ist noch immer in einer Bandbreite, wo man nicht sagt, man hat zugenommen. Es hat mit Wasserhaushalt, mit Darminhalt und solchen Sachen zu tun. Es wäre besser, sich öfters zu wiegen, aber dann nur den Durchschnitt einer Woche quasi als Gewicht zu nehmen. Dann hast du den besten Wert, der realistischste Wert ist. Also wenn du sagst, du wiegst dich jeden Tag und dann nimmst du nur den Durchschnitt der Woche als den Trend, wo du jetzt stehst, und dann bewegt der sich in die richtige Richtung, dann weißt du, ob du abnimmst oder zunimmst. Und mein Handy zum Beispiel, die ganz normale App, die da meine Werte tracken kann, die rechnet mir automatisch den Durchschnitt aus. Und jetzt kommen wir noch zu was anderem. Wenn du dich nur einmal pro Woche wiegst, ist aus irgendeinem Grund Mittwoch der stabilste Tag. Also am Anfang und am Ende der Woche haben die Leute meistens mehr Gewichtsschwankungen, könnte mit Süßigkeiten und Bewegung und Alkohol zu tun haben. Das heißt, nur einmal die Woche zu wiegen wäre dann Mittwoch scheinbar der beste Tag dafür. Aber dann hast du nur einen Wert für deinen Durchschnitt und da ist alles okay, kann man gerne machen. Aber da kommt dann wieder die Frustschwelle daher, weil wenn der sich ein bisschen, weil einfach die Variable einfach ein bisschen in die andere Richtung geht, weil heute du hast mehr getrunken, warst weniger am Klo, wie auch immer, dann ist das eine große Frustsache für die meisten Frauen vor allem, weil wir eben so viel Wert dieser Zahl auf der Waage beimessen. Und deswegen, wenn du nicht total davon getriggert bist, dass du sofort Frust kriegst, weil du dich ständig wiegst, würde ich mich einmal am Tag nackt in der Früh, nachdem du am Klo warst, wiegen, weil dann jeder Wert weniger Bedeutung hat. Ja, und das einfach so beobachten und sagen, ach schau, interessant, heute am Montag bin ich ein bisschen mehr, am Mittwoch ein bisschen weniger. Und nachdem wir aber nur den Durchschnitt der letzten 7 Tage beobachten, ist es dann egal, ob der eine Wert ein bisschen rauf oder runter geht. Und man sieht dann auch, ob man von Natur aus eher Schwankungen hat zum Beispiel oder eben keine Schwankungen. Dann weißt du, was für dich normal ist, weil das ist auch individuell verschieden. Ein anderer Tipp für dieses Tracking, dass du sagen wir, du nimmst dir vor, jeden Tag zu frühstücken oder wenn du zur Arbeit gehst, dann steigst du 2 U-Bahn-Stationen davor aus, damit du mehr zu Fuß gehst, was immer so deine kleinen Veränderungen sind. Und dann ist es natürlich schön, wenn man eine durchgehende Liste hat, wo man sagt, schau, das habe ich jetzt schon 23 Tage hintereinander gemacht. Aber dann kommt das richtige Leben dazwischen und irgendwas kommt dazwischen, es passiert halt ab 24. Tag nicht. Und es ist unendlich frustrierend, weil dann die Reihe, man muss wieder von vorne anfangen. Und um sich das zu erleichtern, gibt es dann die Regel, dass du sagst, ja, es passieren hin und wieder Pausen oder Ausnahmen, aber nie mehr als einen Tag hintereinander. Das heißt, wenn du gesagt hast, ja, ich habe mir vorgenommen, etwas jeden Tag zu machen und es passiert einen Tag nicht, dann machst du es am nächsten Tag auf jeden Fall, weil du machst keine Pause, die mehr dauert als einen Tag. Jetzt für die täglichen Sachen natürlich, wenn du sagst, machst etwas Montag bis Freitag und dann am Wochenende nicht oder machst es 3-mal die Woche und dann passiert es halt das erste Mal in der Woche nicht, dann machst du auf jeden Fall aber noch 2-mal in der Woche. Ja, es gibt nicht mehr als eine Ausnahme hintereinander. Da geht es nur um psychologische Tricks. Es hat jetzt keine große Bewertung oder Wert in eine oder andere Richtung. Es geht nur darum, wir wollen Gewohnheiten ändern. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie viel effektiver es ist, sich zu trauen, am Anfang nur winzige Schritte zu machen. Und es ist gerade jetzt, ich weiß, die Neujahrsvorsätze drohen und du sagst, Mensch, ich starte dieses Jahr voll durch. Ja, also ich mache ab jetzt 3-mal die Woche Sport und ich gehe jeden Tag 10.000 Schritte und ich mache mein Frühstück und ich koche am Abend frisch und ich nehme das Essen ins Büro mit und ich mache alles gleichzeitig. Und es ist total toll, wenn es klappt. Es ist unglaublich anstrengend. Es sind unglaublich viele Veränderungen in deinem Alltag, die du gleichzeitig stemmen musst. Und ja, das kann gut gehen und dann ist es motivierend, aber ich kann es gar nicht sagen, wie oft ich gesehen habe, dass wenn man sich erlaubt, kleine Veränderungen zu machen, die mal im Alltag zu etablieren und dann die nächste Änderung dazu zu nehmen, wie viel effektiver das ist. Und wir verlinken euch gern die Geschichte von der Romana, die, so wie viele, 2 oder 3 Starts mit der Faustformel hatte, wo sie gesagt hat, sie hat immer versucht, quasi alles auf einmal und gleich richtig zu machen. Und sie ist dann immer gescheitert. Und dann hat sie sich erlaubt, wirklich, ich glaube, am Anfang war es so wie einen Monat lang, nur das Frühstück zu verbessern. Und lange Rede, kurzer Sinn, innerhalb von wenigen Monaten hat sie dann ihr Gewicht praktisch halbiert. Das ist jetzt, glaube ich, über 70 Kilo abgenommen und hält das Gewicht seitdem. Wir haben Fotobeweise, wir verlinken euch gerne den Artikel und das Video, wo sie das erzählt. Und das ist eben gerade jetzt, wo du dir gerade sagst, ich ziehe das jetzt voll durch und einen Monat kein Zucker und alles diese Sachen, die man vorhat. Und wie gesagt, die Fitnesscenter werden jetzt voll sein, weil jeder macht jetzt ganz viel Sport. Das ist toll, aber erlaubt dir vielleicht nur mit einer Sache anzufangen. Und dann nimm halt nach ein oder zwei Wochen, wenn du sagst, es funktioniert gut, die zweite Sache dazu, aber nicht die sieben anderen. Es ist auch ein bisschen wichtig, warum wir etwas machen. Also die Motivation, die dahinter ist. Und da könnten sich jetzt PsychologInnen lange darüber unterhalten, was da alles dahinter steckt. Da bin ich keine Expertin, da erlaube ich mir auch keine Meinung. Aber es macht einen Unterschied, wenn man abnehmen will, ob es deswegen ist, weil du dich wohler fühlen willst und du dich besser bewegen kannst und du nicht mehr quasi das Gefühl hast, dass dein Bauch dir im Weg ist oder was immer das Gefühl ist, dass du da hast oder dass du einfach müde bist und es alles anstrengend ist und die Gelenke tun dir weh. Oder ob du es machst, damit andere dich toller finden. Also wenn es darum geht, dass die Optik schöner ist, damit du für andere sexy bist. Und das ist ein berechtigter Wunsch natürlich. Aber Studienuntersuchungen zeigen, dass wenn Menschen quasi keine intrinsische Motivation haben, also nicht etwas, wo es geht darum, dass du dich wohler fühlst, dass du gesünder wirst, wie du dich fühlst, sondern eher, wie du für andere wirkst, das andere, dass die Optik passt, ein Standard, der von anderen festgelegt wurde, dann hält man es nicht so lange durch. Also überleg dir ein bisschen, warum du es machst und was das für dich bedeutet, für dein persönliches Wohlbefinden, unabhängig davon, was vielleicht die anderen dazu sagen. Was für mich ganz wichtig ist, um nochmal auf dieses Gewohnheitsthema zurückzukommen, ist, schlanke Menschen, gesündere Menschen als du, sind nicht disziplinierter. Das schaut so aus, sind sie aber nicht. Die haben einfach andere Gewohnheiten. Ja? Und andere Gewohnheiten heißt, dass erstens einmal habe ich einfach keine Tiefkühlpizza zu Hause oder einmal in zwei Jahren, wenn ich mir gerade akut kaufen will, weil ich Lust drauf habe. Aber ich habe nichts zu Hause, was ich schnell nebenbei essen kann, was ungesund wäre. Wenn ich Hunger habe zu Hause, muss ich was bestellen oder ich muss kochen, weil ich eben nur diese Dinge zu Hause habe. Also was man zu Hause hat, diese Umgebung, die man schafft für sich selber, die macht viel aus. Aber darüber hinaus kommt auch so, dass wenn ich Lust auf etwas habe, dann habe ich wirklich Lust auf Gemüse und Protein und solche Sachen. Also der Geschmack ändert sich. Das, was ich automatisiert mache, das, wonach ich das Verlangen habe, das ist bei mir anders als bei jemandem, der eben eine ungesündere Ernährung hat. Aber nicht, weil ich disziplinierter bin. Es gibt keinen Menschen, der undisziplinierter ist als ich. Ich verspreche es euch. Ich bin grauenhaft in solchen Sachen. Ich mache die schönsten Pläne. Am zweiten Tag ist der Plan nicht mehr existent. Ja? Und inzwischen mache ich keine mehr, weil ich weiß, dass es so nicht funktioniert. Deswegen orientiert euch nicht oder beneidet andere Menschen nicht dafür, dass sie so diszipliniert sind. Das sind sie nicht. Die denken gar nicht so an das ungesunde Essen. Die haben ein anderes Verlangen danach. Die haben eben andere Gewohnheiten. Und da ist es leider so, dass alles, was wir in der Kindheit gelernt haben, ist für uns viel, viel, viel einfacher. Deswegen tut es mir immer so ein bisschen leid, wenn ich sehe, ja, die trinken sonst so wenig. Deswegen kriegen die Kinder süße Saftel. Und man bringt ihnen bei, automatisch am Nachmittag was Süßes zu essen. Und es gibt halt immer so gewisse Gewohnheiten, die man Kindern beibringt, die vielleicht in der Kindheit keinen großen Schaden anrichten. Aber dann, 30 Jahre später, kämpfen wir damit, dass diese Erwachsenen dann plötzlich Wasser trinken soll und keine süßen Säfte mehr. Und deswegen, alles, was man in der Kindheit gelernt hat, ist einfacher. Aber natürlich, und es ist dann schwieriger als Erwachsener, das wieder zu verändern. Aber es geht, aber eben kleinweis. Kleinweis heißt, dass es viel länger dauert, eine neue Gewohnheit zu etablieren, als ihr glaubt. Dazu müssen wir vielleicht kurz drüber reden, was eigentlich eine Gewohnheit ist. Also eine Gewohnheit, eine Sache ist etwas, die total automatisiert abläuft, ja, über die ihr nicht groß nachdenken müsst, weil es immer ungefähr gleich abläuft. Und das ist deswegen, dass euer Gehirn könnte nicht quasi versucht, Energie zu sparen. Und dann sagt, okay, das kennen wir schon, da haben wir dieses kleine Programm, das läuft ab, das Programm heißt Zähneputzen. Und sie nimmt immer die Zahnpasta mit der gleichen Hand und die Zahnbürste mit der anderen Hand und sie dreht immer das gleich auf und sie macht immer gleich viel drauf und sie hat immer einen ähnlichen Ablauf. Außer eben, ihr wisst selber, euer Zahnarzt oder Zahnärztin, wenn die versuchen, euch beizubringen, anders Zähne zu putzen, wie schwierig das eigentlich ist, dass man das nicht vergisst. Ja, weil man muss das total umlernen. Ihr habt alle, jeder von uns, wir haben es im Team verglichen, ist total lustig, jeder von uns hat eine Methode, wie man sich abtrocknet. Ja, die einen fangen mit den Schultern an, die einen mit dem Fuß. Jeder hat seine Methode und das läuft praktisch immer gleich ab. Ihr steigt aus der Dusche und dann habt ihr eure private, eigene, individuelle Methode, wie ihr euch abtrocknet. Und das läuft immer gleich ab, damit das Gehirn nicht mehr drüber nachdenken muss. Und ganz viel, mindestens 40% unseres Tages, läuft so automatisiert ab. Und ihr kennt das, ihr könnt beim Duschen oder beim Zähneputzen über, oder Haare föhnen über ganz andere Sachen nachdenken. Und trotzdem läuft das Programm weiter ab und ihr macht es trotzdem richtig. So, Ernährung ist genau gleich. Ja, Ernährung, viel davon ist automatisiert. Und jetzt ist es so, dass wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir das quasi vom Unbewussten ins bewusste Gehirn holen. Und es braucht Energie und es ist anstrengend. Und wenn wir keine Energie mehr haben, weil wir einfach schon erschöpft sind und der Tag war stressig und der Jänner ist frustrierend und kalt, dann haben wir die Energie nicht mehr und dann scheitert das. Und was bei Gewohnheiten auch immer wichtig ist, die haben immer einen Auslöser. Dann passiert, was immer da passiert. Und dann gibt es ein dezidiertes Ende, das eigentlich in der Wissenschaft dann auch eine Belohnung heißt. Das heißt, es muss irgendwas, ein erkennbares, meistens körperliches Signal für das Ende sein, das vielleicht sogar ein bisschen unser Belohnungszentrum triggert. Dann ist es noch besser. Ich sage euch eine Geschichte, die ich immer total faszinierend gefunden habe. Und das war nach dem Ersten Weltkrieg, hat die amerikanische Regierung festgestellt, dass die Zahngesundheit der Bevölkerung problematisch schlecht ist. Also die war so schlecht, dass sie gesagt haben, wir könnten derzeit keinen Krieg führen, weil unsere jungen Männer, die wir dafür brauchen, so eine schlechte Zahngesundheit haben, dass sie zu schwach wären, um als Soldaten eingesetzt zu werden. Also wir müssen die Zahngesundheit der Bevölkerung verbessern. Und dann haben die angefangen, in den 20er und 30er Jahren irrsinnige Kampagnen zu fahren, warum das wichtig ist und dass die Bevölkerung mehr Zähne putzen soll, was fast keiner damals gemacht hat. Und es hat praktisch überhaupt keinen Unterschied gemacht. Egal, wie viel Geld sie ausgegeben haben für diese ganzen Kampagnen und ja, Infosachen, es ist nicht gestiegen. Und dann gab es aber einen Mann, der hat gearbeitet in, heute würde ich sagen, in der Marketingabteilung einer Zahnpasta-Firma. Und da ging es darum, dass der gesagt hat, wir müssen irgendwie den Leuten quasi einen Anlass geben, warum sie überhaupt das Gefühl haben, sie müssen Zähne putzen. Und dann hat er etwas, und ich habe 4 Jahre in Amerika gelebt und ich kann euch sagen, in Amerika kennen echt ganz viele dieses, da sagt man, fahr mal mit der Zunge über deine Zähne, da ist dieser Film. Ja, und dann hat er gesagt, und es ist eben, den Begriff kennt man bei uns nicht so, im Englischen kannte ich das schon so aus dem Sprachgebrauch. Und dann machst du so und sagst, so. Und dann hat der eben gesagt, das soll nicht sein. Das hat eigentlich damit nichts zu tun. Und dann hatten plötzlich die Leute einen Anlass und gesagt, komisch, also meine Zähne sind schmutzig. Und dann haben sie eben quasi daraufhin, das war der Anlass, Zähne zu putzen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Die haben dann, also Minze, Menthol, sowas minzigen Geschmack in die Zahnpasta getan. Das hat nichts mit Reinigung zu tun, es hat nichts mit Frische zu tun. Es war einfach nur, den Geschmack hatten wir drinnen. Und es ist ganz lustig, dass wir heutzutage Sauberkeit und Frische mit Minze oder Menthol verbinden. Das kommt, glaube ich, aus dieser Zahnpasta-Sache, weil was das macht, ist, es reizt ein bisschen die Schleimhäute. Das heißt, wenn du die Zähne geputzt hast, dann hast du danach dieses leicht gereizte Gefühl. Und das verbinden wir aber in unserem Gehirn mit Sauberkeit. Ja, es hat damit nichts zu tun, gar nichts. Du brauchst den Geschmack nicht, du könntest das frische Gefühl haben mit Minze ohne Putzen, aber um sie zu putzen, muss man sie putzen. Also das Mentholminze hat überhaupt keinen Reinigungseffekt, aber es gibt deinem Gehirn ein Signal, es ist was passiert. Und durch diese Sache, dass wir gesagt haben, hey, hast du gewusst, dass du einen ekligen Film auf deinen Zähnen hast? Und dann ihnen das Menthol am Ende gegeben hat, oder Minze, ich weiß nicht was, ist plötzlich die Zahnputzfreudigkeit der Amerikaner ganz extrem gestiegen. Und so funktionieren eben Gewohnheiten. Wir brauchen einen Anfang, wir brauchen ein Ende. Ja? Und es ist, je extremer das Ende von unserem Körper ist, umso schöner das Gefühl ist, umso schneller lernen wir es. Aber wir brauchen der Trigger und deshalb Trigger muss immer gleich sein. Jetzt ist es so, bevor wir dazu kommen, wie man das verbessert, ist es so, dass es viel länger dauert, eine Gewohnheit zu lernen, als manche von euch glauben. Ja, es gibt Studien, es gibt manchmal, bei manchen schafft man es nach 20, 30 Mal, aber im Schnitt, und da habe ich ein paar Studien rausgesucht, die sagen zwischen um die 60 Tage, 59 bis 66 Tage hintereinander muss man was machen, bis es so automatisiert ist, dass man es einfach gerne öfters macht. Bei manchen waren es aber auch 254 Tage. Und da habe ich ein schönes Beispiel. Eine gute Freundin von mir hat vor, glaube ich, 2, 3 Jahren inzwischen, hat gesagt, sie will fitter werden, sie muss wieder mehr Sport machen. Sie hat davor, glaube ich, recht wenig gemacht und hat angefangen, regelmäßig so 3-mal in der Woche zu trainieren. Und sie hat mir dann erzählt, dass es fast ein Dreivierteljahr gedauert hat. Und da war es so, da war eine anstrengende Woche und sie gesagt, eigentlich will sie nur noch heim am Freitagnachmittag. Und dann hatte sie zum ersten Mal das richtige Bedürfnis, sich zu bewegen. Sie hat gesagt, es war, bis dorthin hat sie Sport gemacht, man muss halt, das muss erledigt werden, da muss man durch, das zieht man halt durch. Aber so richtig Spaß oder dass sie das Bedürfnis danach gekriegt hat, das hatte sie nicht. Und dann sagt sie, und da hatte sie dann plötzlich das Bedürfnis, ich muss mich jetzt noch bewegen, bevor ich heimgehe. Und das war eben, so lange hat es gedauert, bis Sport so zur Gewohnheit wurde, dass ein Bedürfnis wurde. Und das gilt für die Ernährung auch. Und deswegen ist es so, dass wenn ihr jetzt 7 verschiedene Sachen, die für euch neu sind, alle gleichzeitig anfangt, aber alle brauchen 2 bis 3 Monate, bis sie automatisiert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das durchhält, halt lang nicht so groß, als wenn man eins nach dem anderen etabliert. Ja? Es ist auch so, es wird Rückschläge geben. Ihr werdet es einfach, es wird nicht hinhauen. Es ist alles okay. Aufstehen, weitermachen. Gewohnheiten brauchen Zeit. Und das sollten auch die echten Ziele für Neujahrsvorsätze sein. Das Ziel ist nicht abzunehmen oder klar, sich wohler zu fühlen, gesunder zu sein, ist ein tolles Vorhaben. Aber das Ziel sind gesunde Gewohnheiten. Weil wie gesagt, schlanke Menschen haben bessere Gewohnheiten und was wir wollen ist, dass es dorthin kommt, dass ihr die meiste Zeit die Dinge automatisiert richtig macht, ohne groß darüber nachzudenken. Ja? Und wie man das jetzt macht, Gewohnheiten, haben wir gesagt, brauchen einen Trigger. Und dieser Trigger wird umso stärker, wenn es heißt, jedes Mal, wenn. Also wenn ihr sagt, jedes Mal, wenn ich mit der U-Bahn fahre, steige ich 2 Stationen früher auf und aus und gehe zu Fuß, dann ist es einfacher, wenn du sagst, 1 in 3 Wochen. Ja? Und jetzt haben wir das Problem, dass ihr sagt, ihr wollt, keine Ahnung, in der Früh morgen Sport machen. Ja? Das ist viel einfacher, wenn ihr sagt, jeden Tag, Montag bis Freitag passiert das. Oder jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, meditiere ich zuerst, mache ich Atemübungen, keine Ahnung was. Jedes Mal, weil wenn es immer gleich ist, hat das Gehirn viel schneller eine Chance, eine Verknüpfung herzustellen. Deswegen entweder bindet es an eine Tageszeit, immer zu einer gewissen Tageszeit, immer dann, oder an ein anderes Verhalten. Anderes Verhalten ist heimkommen, aufstehen, Schuhe anziehen, keine Ahnung, ja, in die Küche gehen. Einfach an dieses andere Verhalten anknüpfen, sodass ihr eine Verbindung habt, dann tut es euch viel leichter. Also es ist viel leichter, jeden Tag etwas zu machen, als nur 2-mal die Woche. Bis das zur Gewohnheit wird, dauert es einfach länger. Genau, jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt und der ist, was sind die typischen Stolperfallen, die man sich trotzdem noch machen kann? Also das erste ist, zu ambitionierte Ziele, zu groß, zu viel und eben so Ziele, auf die ihr nur indirekt Einfluss habt, eben so wie Gewichtsziel ist wie Blutdrucksenkenziel. Ja, das ist schön, aber indirektes. Dann ist es nicht zu tracken, es hilft es einfach zu tracken, also das ganze Gewicht, das ist ganz wichtig. Aber dann kommt noch was anderes dazu. Es kommen Situationen, da wird es entweder schwierig werden oder ihr werdet scheitern. Das ist so, wir sind Menschen, es ist das richtige Leben, man kann das nicht alles ganz gut planen. Und was dann ganz hilfreich ist, wenn ihr euch vorher Wenn-Dann-Szenarien überlegt. Also, ihr habt euch vorgenommen, weniger Süßes zu essen oder im Büro kein Süßes zu essen. Und dann ihr wisst jetzt schon, die Kollegin hat in 2 Wochen Geburtstag und da bringen die Kuchen mit. Also, wenn die Kollegin Kuchen mitbringt zum Geburtstag, dann, was wird dann passieren? Und es ist völlig egal, was dann passiert, also wofür ihr euch entscheidet, aber ihr müsst es vorher durchdenken, sodass dann nicht irgendwas passiert, was ihr eigentlich nicht wolltet. Also, dann feiere ich fröhlich mit und genieße den Kuchen, weil eine Ausnahme muss sein und die hat nur 1-mal im Jahr Geburtstag. Total legitim. Oder bei euch hat 3-mal die Woche wer Geburtstag und ihr wollt da nicht immer mitmachen, dann gratuliere ich, entschuldige mich und gehe spazieren, weil ich will keinen Kuchen essen. Oder ich sitze fröhlich daneben und trinke einen Kräutertee. Aber ihr müsst euch durchgedacht haben, wie ihr mit dieser Krisensituation umgeht. Ja? Und je mehr ihr von diesen sehr realistischen Situationen euch überlegt, wenn das passiert, dann mache ich das. Wenn ich mich wieder ärgere und bis jetzt habe ich nach den Keksen gegriffen, was machen wir diesmal? Wenn ich mich über meinen Chef, meine Kinder, meinen Mann ärgere, was mache ich dann außer, ich bleibe standhaft und gehe nicht zur Schokolade? Es ist viel einfacher, wenn ihr euch vorher überlegt, was wir dann als Ersatzhandlung machen. Ja? Und dieses Wenn-Dann ist schon sehr gut, das ist extrem hilfreich. Das andere ist, kümmert euch nicht so sehr um eure Motivation, also motiviert, also es geht nicht darum, dass ihr euch für den Sport motiviert, sondern eher, dass ihr die Hindernisse aus dem Weg räumt. Also, ich sage euch ein Beispiel. Ich habe mir eine Zeit lang vorgenommen, ich mache das derzeit nicht, aber ich habe jahrelang in der Früh ein bisschen Yoga gemacht. Und jetzt ist es so, dass das Problem ist, dass das Yoga-Video, das ich gemacht habe, war auf meinem Handy. Das heißt aber, ich hatte mein Handy schon in der Hand. Und dann habe ich halt nur so ganz kurz in die Facebook-Gruppe unserer Teilnehmerinnen reingeschaut und ganz kurz in die E-Mail und plötzlich waren 30 Minuten weg und oh je, jetzt haben wir keine Zeit mehr für Yoga in der Früh. Zu blöd, schade, morgen wieder. Ja, weil ich das Handy schon in der Hand hatte. Und da zu sagen, ja, entweder ich verbiete mir das Handy oder ich schalte die Apps ab, sodass ich gar nicht rein kann. Es gibt, dass die Yogamatte schon dort liegt, die sie nicht extra herräumen müsst. Alle diese Dinge, zum Beispiel, wenn ich am Freitagnachmittag gehe ich gerne ins Fitnesscenter, mache ich unter Garantie nicht, wenn ich davor heimgehen muss, um das Zeug zu holen. Das mache ich nur, wenn ich die Tasche im Büro mit habe. Dann habe ich sie schon mit und bevor ich die jetzt wieder heimschleppe, gehe ich entspannt im Fitnesscenter vorbei. Wenn ich sage, oh je, die habe ich vergessen, ich gehe schnell heim und hole sie, also ich weiß nicht einmal, ob die Chance 1% ist, dass ich da bei der Tür reingehe und wieder rausgehe, sondern da biege ich ab und liege auf meiner Couch und das war's. Ja? Das heißt, das Hindernis wäre hier, dass das Zeug nicht mit ist. Was immer das bei euch ist, oder zum Beispiel bei mir ist es auch so eine zeitliche Sache, man muss dazu sagen, ich habe ADHS. Das heißt, ich habe mir immer vorgenommen, weil 30 Minuten in der Früh wäre ja viel besser als 20 Minuten oder 15 Minuten. Aber 30 Minuten, ich habe es immer geschafft herumzutrödeln, dass ich mir gedacht habe, na, jetzt gehen sich aber keine 30 Minuten mehr aus. Da komme ich ja viel zu spät. Und dann habe ich es nie gemacht. Und dann habe ich mir vorgenommen, 15 Minuten zu machen. Und dann jeder sagt, ja, aber 15 Minuten bringt ja fast gar nichts. Aber 15 Minuten, da hatte ich in meinem Kopf keine Ausreden, warum ich das nicht mache. Und das habe ich dann viel, viel, viel öfter über Monate gemacht. Manchmal waren es auch 20 Minuten. Aber 15 Minuten zu machen, gegen nichts zu machen, ist viel besser. Und das Gleiche ist, denkt an so Sportsnacks, Exercise-Snacks, sagt man. 3 oder 5 Kniebeugen. Macht in der Früh 10 Kniebeugen. Und dann sagt er, ja, aber wenn du keinen Sport machst, was sollen denn 10 Kniebeugen bringen? Ja, aber nach einem Jahr sind es 3650 Kniebeugen, die ihr gemacht habt oder nicht gemacht habt. Und ich verspreche euch, eurem Körper, das ist ein sichtbarer Unterschied, ob ihr 3650 Kniebeugen gemacht habt oder ob sie nicht gemacht habt. Deswegen traut euch, ganz kleine Sachen einzubauen, dort, wo sie in euer Leben passen. Und achtet eher darauf, dass ihr schaut, wo sind die Dinge, die mich daran hindern. Und das sind jetzt eben so kleine psychologische Sachen, so wie am Freitagnachmittag, wenn ich einmal zu Hause bin, bringt man mich nicht mehr ins Fitnesscenter. Das ist so. Ich kenne mich. Ja? Dann ist es schon so, ich weiß, es kommt Januar und dann will man mal so eine kurze, intensive Sache. Ich mache jetzt irgendein härteres Programm für ein bisschen eine Zeit lang. Und da ist immer die Frage, bringt das was oder bringt das nichts? Und es ist so, dass ja, kurze Programme können extrem wirksam sein über mehrere Monate hinweg. Also das heißt, wir machen sie kurz, aber sie wirken sich über mehrere Monate aus, wenn es eine Strategie für danach gibt. Also nur sich kurz zu quälen, um dann weiterzumachen wie vorher, das ist dann die Kategorie Crash-Diät. Das heißt, ich versuche mit einer Crash-Diät das zu reparieren, was ich monatelang falsch mache, aber ich ändere nichts langfristig. Aber wenn ihr habt, so wie gesagt, ihr macht es ein Programm, zum Beispiel unser Stoffwechsel-SOS, das wir jetzt im Jänner wieder mal live machen, aber wenn ihr zum Beispiel sowas macht und sagt, ich mache das intensiv, weil ich habe eine Strategie für danach, ich mache das, um einen Impuls zu setzen, um den ersten Schritt zu machen, um ein bisschen einen Kick reinzubringen, erstes Erfolgserlebnis, dafür ist es super, nur mit Strategie danach. Ja? Also, zusammengefasst, mach ein kleines, realistisches Ziel, auf das du Einfluss hast. Also nicht minus 1 Kilo nächsten Monat, sondern 3-mal frühstücken. Die Wenn-Dann-Pläne sind ganz wichtig, was passiert in den Situationen, wo was schiefgehen könnte. Ein Tagebuch oder ein bisschen mittracken. Ihr könnt auch gerne die Helga den Fragebogen ausfüllen, habt ihr eine Punktezahl. Schaut eher, dass es in den Alltag passt, als dass ihr immer irgendwie speziell Zeit machen müsst. Ja, kleines Training lohnt sich nicht, aber einmal die Woche nehme ich mir Zeit fürs Fitnesscenter. Ja, aber was ist, wenn du dann keine Zeit hast? Mach lieber ein paar Schritte mehr, geh die Stiegen, mach diese winzigen kleinen Sachen und bau die in dein Leben an und plane die Rückschläge rein. Mach dir auch dafür vielleicht irgendwelche Regeln. Also eben so sagst wie, ein Tag auslassen ist okay, aber nicht 2 Tage. Ja? Und eben das Wichtigste ist, traut euch kleine Schritte zu machen. Es geht darum, Gewohnheiten zu verbessern, nicht optisch besser auszuschauen. Also gute Gewohnheiten führen zu Gesundheit und das Gewicht folgt der Gesundheit. Deswegen kümmert euch um eure guten Gewohnheiten und der Rest kommt ganz von alleine. Also ich wünsche jetzt einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr, einen ganz tollen Start. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu im neuen Jahr und ich kann euch weiter gute Tipps geben. Dafür bin ich gerne da. Wir fangen übrigens jetzt an, weil ich weiß, Intervallfasten und Abnehmen ist einfach ein Riesenthema im Jänner. Fangen wir gleich jetzt an mit den ersten, gibt es jetzt 2 Folgen zum Thema Intervallfasten. Damit fangen wir an. Aber auch sonst, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Themenvorschläge, wie immer, podcast@faustformel.com, schickt mir eine E-Mail oder kommentiert auf Spotify oder auf YouTube, wo immer ihr das seht oder hört. Und ich verspreche, ich schaue es mir an, sicher nicht in den meinem Weihnachtsurlaub, aber danach gerne, dann kriegt ihr auch eine kurze Antwort, versprochen. Schickt mir eure Fragen und genießt eure Feiertage, wenn ihr noch welche habt, und einen ganz guten Rutsch und ein ganz tolles 2026. Hey, hier ist nochmal kurz die Sascha. Nochmal kurz zur Erinnerung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft leider nur sehr kurzfristig und man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Aber Achtung, Achtung! Die Anmeldung ist nur bis 14. Januar möglich. Also worauf wartest du noch? Reserviere jetzt gleich deinen Platz und starte mit uns gleich richtig fit ins neue Jahr. Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Also nochmal, der Link ist faustformel, wie die Faust und die Formel.com/SOS.